Deswegen steht die Minderheitsregierung ziemlich allein da und wird es schwer haben, noch großartige Entscheidungen durch das Parlament bringen zu können.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Nach monatelangem Streit kam jetzt das Aus. Die Ampelkoalition hat sich aufgelöst. Und das knapp ein Jahr vor den eigentlichen Bundestagswahlen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, dass die Neuwahl spätestens bis Anfang April stattfinden könnte. Dabei bleiben noch einige Fragen offen. Mein Name ist Yasemin und ich spreche heute mit dem Politikwissenschaftler Uwe Jun darüber, worum es bei dem Streit zwischen SPD, Grünen und FDP eigentlich ging und wie es nun weitergehen soll. Hallo, Herr Jun, schön, dass Sie da sind. Dieses Ereignis, das Ampel-Aus, beschäftigt Sie sicherlich sehr in Ihrer Arbeit, oder?
Ja, das hat mich in den letzten Tagen auch in Atem gehalten. Es waren sehr viele Überlegungen, Gedanken, auch die ich auch mir gemacht habe, wie es dazu kommen konnte und welche Konsequenzen das nach sich ziehen wird. Und das ist ja genau dann auch das Thema unseres Gesprächs.
Genau richtig. Sie haben es eben schon kurz angeschnitten. Die Ampel hat sich monatelang ja schon ziemlich heftig gestritten. Können Sie noch einmal erklären, warum hat es sich am Ende so sehr zugespitzt, dass es jetzt im Aus geendet ist?
Ich glaube, zwei Gründe sind dafür hauptsächlich verantwortlich zu machen. Das eine ist inhaltlicher Art. Grüne und SPD haben in den letzten Monaten bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme immer wieder den Staat als handelnden Akteur zentral ins Spiel gebracht. Das heißt, der Staat sollte mit Hilfe von verschiedensten Instrumenten wie Subventionen und anderen die wirtschaftlichen Probleme lösen. Und das fand wenig Zustimmung bei der FDP. Die hatte andere Ideen. Da sollte der Markt hauptsächlich verantwortlich zeichnen für die Lösung der ökonomischen Probleme. Hinzu kam auch in wirtschaftspolitischen Fragen, dass eben die SPD und auch die Grünen Staatsverschuldung bevorzugen, während die FDP eine solche Staatsverschuldung ablehnte. Atmosphärisch, muss man auch sagen, hat aufgrund der vielen Kontroversen so eine Art Abnutzung zwischen den Koalitionspartnern stattgefunden. Man merkte, dass die drei sich untereinander nicht mehr sonderlich vertrauten, mehr nebeneinander als miteinander agierten und keine gemeinsame Linie mehr so richtig finden konnten oder wollten.
Aktuell sind ja jetzt auch nur noch die Grünen und die SPD in der Regierung. Wie können jetzt eigentlich Entscheidungen getroffen werden?
Kaum noch. Das ist das Problem für eine Minderheitsregierung, wie sie SPD und Grüne derzeit dann innehaben. Sie brauchen immer andere Fraktionen im Deutschen Bundestag, um eine solche Entscheidung zu ihren Gunsten herbeizuführen. Und da bietet sich am ehesten die CDU und CSU, also die Unionsfraktion, an, weil man mit BSW und Linken ohnehin keine Mehrheit hätte, weil man mit der AfD nicht zusammenarbeiten will, weil die FDP sicherlich nach den Ereignissen der letzten Tage nicht bereit sein wird, noch in irgendeiner Weise die Koalition zu unterstützen, die Minderheitskoalition, bleibt also nur die Unionsfraktion. Nur, dass es das Problem ist, dass die Unionsfraktion eigentlich keinen richtigen Anlass, keinen richtigen Grund hat, diese Regierung noch im Amt zu halten und zu unterstützen, sondern eher im Gegenteil auf schnelle Neuwahlen drängt und so sie möglicherweise sogar ihre Wahlchancen verschlechtern würde, würden sie jetzt dieser Regierung noch unterstützende Dienste leisten. Und deswegen steht die Minderheitsregierung ziemlich allein da und wird es schwer haben, noch großartige Entscheidungen durch das Parlament bringen zu können.
Es gab ja jetzt auch schon erste Stimmen aus der Opposition, ganz besonders auch viele Politiker von der CDU haben sich natürlich schon zu dem Zerfall der Ampel geäußert. Wie würden Sie das einschätzen? Welche Rolle oder was bedeutet der Zerfall jetzt ganz konkret auch für die Opposition?
Die CDU-CSU sieht ja derzeit sich in einer guten Ausgangsposition, weil ihre Meinungsumfragedaten sehr gut sind. Alle erwarten, dass die CDU-CSU die mit Abstand stärkste Partei bei der nächsten Bundestagswahl sein wird im Frühjahr kommenden Jahres. Und daher befindet sie sich in einer sehr komfortablen Position. Und sie kann eigentlich jetzt abwarten, wie sich die Dinge auf Seiten der Regierung entwickeln. Und kann dann eben schauen, dass diese Wahl möglichst schnell stattfindet, damit sie eben die Regierungsverantwortung übernehmen kann. Denn dass an ihr eine künftige Regierungsbildung vorbeigeht, ist unwahrscheinlich. Die anderen Oppositionsparteien können ebenfalls hoffen auf Zuwächse, weil eben die Enttäuschung über die Ampelkoalition ja nachwirkt. Und eben insbesondere BSW und AfD können ebenfalls darauf spekulieren, dass sie bei Wahlen entweder dazugewinnen wie die AfD oder stark werden wie das BSW, das ja erstmals an Bundestagswahlen teilnehmen möchte. Und insofern haben hier die Oppositionsparteien auch eher keine Befürchtungen, sondern eher die Aussicht auf Gewinne. Das sieht bei den Regierungsparteien anders aus, bei SPD und Grünen. Die SPD ist derzeit in Meinungsumfragen, steht sie nicht allzu gut da, ihr Kanzler steht nicht allzu gut da und sie bräuchte eigentlich noch Zeit. Die Hoffnung bei der SPD ist ja, einen ähnlichen Aufholprozess hinzulegen wie 2021, aber das in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen, ist nicht einfach. Ebenso bei den Grünen, die ja ihren Spitzen- oder Kanzlerkandidaten Robert Habeck noch nominieren möchten. Das braucht auch ein bisschen mehr Zeit und daher käme Biden eigentlich jetzt eine vorzeitige Neuwahl weniger gelegen. Bleiben wir doch bei der letzten Partei, die mittlerweile wieder Opposition ist, nämlich die FDP. Auch die ist, der ist eher an Neuwahlen deswegen gelegen, weil sie hofft, durch diese Entscheidung, die Herr Scholz herbeigeführt hat, bei ihren eigenen Wählern wieder mehr punkten zu können. Denn die waren, das muss man klar sagen, immer eher skeptisch gegenüber der Ampelkoalition. Da gab es nie große Begeisterung in der FDP-Wählerschaft zugunsten dieser Koalition.
Ja, vielleicht auch noch mal zur Zeit. Also die CDU hat ja jetzt schon relativ schnell auch dem Kanzler Scholz Druck gemacht, die Vertrauensfrage schon vor Januar zu stellen. Denken Sie, dass das passieren wird? Und auch anknüpfend, was Sie eben noch gesagt haben mit der SPD und den Umfragewerten, denken Sie, dass es ziemlich sicher Neuwahlen geben wird?
Ja, es ist ja nicht im Sinne auch der anderen, also der jetzigen Minderheitsregierung, eine solche Hängepartie sehr weit hinaus zu zögern. Es liegt allerdings erst mal an Olaf Scholz. Wir können nur zu Neuwahlen kommen über die sogenannte negative Vertrauensfrage. Also nur, wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage gegenüber dem Bundestag stellt und diese negativ entschieden wird, nur dann kann es überhaupt zu Neuwahlen kommen. Dann hat der Bundespräsident 21 Tage Zeit und dann innerhalb von 60 Tagen, damit wir so den Zeithorizont mal abstecken. Scholz kann das selbst entscheiden, der Bundeskanzler, wann er diese Vertrauensfrage stellt und wie er diese gegenüber dem Parlament dann formuliert. Da kann ihm keiner so richtig reingrätschen. Es sei denn, der Koalitionspartner, also die Grünen, würden jetzt einen erheblichen Druck auf ihn aufbauen und auch eben den Druck so weit ausgestalten, dass sie ebenfalls vorzeitige, also noch frühere Neuwahlen wollen.
Und jetzt auch nochmal zu dem Zeitpunkt, wo die Nachricht über das Ampel aus kam. Das kam ja noch am Abend, wo die Ergebnisse der US-Wahl verkündet wurden. Ist das ein unglücklicher Zeitpunkt? Trump jetzt im Office und die deutsche Regierung in der Krise?
Erstmal, Trump ist ja erst im Januar im Office. Wir brauchen ja noch ein bisschen. Also bis dahin bleibt ja Joe Biden, der US-amerikanische Präsident. Aber den Termin hat allein Herr Scholz gesetzt. Wir wissen ja von Christian Lindner, und dem hat auch keiner widersprochen, dass Christian Lindner ja einen sogenannten geordneten Übergang vorgeschlagen hat. Das heißt, sie beschließen noch gemeinsam den Haushalt, regieren bis Januar, um dann Neuwahlen durchzuführen. Das hat Olaf Scholz zurückgewiesen und hat dann ja eben diesen Termin am Mittwochabend gewählt. Das war des Kanzlers Entscheidung.
Für junge Menschen ist das natürlich auch ganz interessant. Viele verfolgen auch schon den Streit seit Monaten über die sozialen Medien. Und dieser Streit wurde ja auch oft auf Plattformen wie X, also ehemals Twitter, ausgetragen. Können Sie da nochmal sagen, welche Rolle hat das vielleicht auch dabei gespielt, den Streit zu eskalieren am Ende?
Ja, manche Politikerinnen, manche Politiker neigen dazu, relativ schnell ihre Reaktionen, Meinungen, Auffassungen in den sozialen Netzwerken mitzuteilen und damit auch ihrer Anhängerschaft zu sagen, was sie gerade denken, fühlen, was sie möchten. Und das hat den Streit eher eskalieren lassen, weil eben hier immer deutlicher wurde, auch aufgrund der Wortwahl und der unterschiedlichen Positionierungen, die auch in den sozialen Netzwerken eine Rolle gespielt haben, dass hier offenkundig drei zusammen sind, die gar nicht so richtig zusammen sein wollen. Und man kann sagen, dass die nach außen getragenen Kontroversen diesen Zerfallsprozess beschleunigt haben.
Blickend auf den kommenden Wahlkampf, der ja irgendwie auch schon angefangen hat. Wie funktioniert das eigentlich? Es ist ja jetzt ziemlich chaotisch, weil wenn es Neuwahlen geben würde, dann haben die meisten Parteien ja auch noch gar kein neues Wahlprogramm.
Ja, die Parteien müssen jetzt halt relativ schnell dann auch noch bestimmte Entscheidungen treffen. Da geht es auch noch um Listen. Da sind die Parteien schon dabei. Es gilt dann noch, Spitzenkandidatinnen und Kandidaten zu nominieren. Die Grünen wollen ja als nächstes auf ihrem Bundesparteitag dann den Spitzenkandidaten Robert Habeck wählen. In geheimer Wahl hieß es ja zunächst. Mal sehen, ob das auch dabei bleibt. Das heißt, die Parteien müssen jetzt dann sich an einen straffen Zeitplan halten. Das ist alles bewältigbar. Das ist machbar. Zumal die meisten Parteien ja auch gut organisiert sind. Vielleicht wird es am schwierigsten für das noch nicht so gut organisierte BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, das ja noch in ihren Anfängen sich befindet. Aber alle anderen müssten das eigentlich bewältigen.
Ja, das ist ja schon mal interessant zu wissen. Das waren auch alle meine Fragen. Vielen Dank für Ihre Zeit und auch an euch Leute. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folgt uns doch gerne auf Instagram, da heißen wir Salon 5 und bis zum nächsten Mal.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.